Sechstes Buch. Willst du erblicken jenen heil'gen Ort, wo endlich die Erleuchtung ihm erschien, so wandre von den tausend Gärten aus im Gangestale geh Nordwesten, bis dein Fuß das grüne Hügelland betritt, wo jener Bäche Zwillingspaar entspringt. Nilayan und Mohana, ihrem Lauf, der durch der Bäume schattend Blätterdach und durch Gebüsch sich windet, folge du, bis sich das glänzende Geschwisterpaar zusammenfindet in der Ebene, in Phalgus Bette, strömend weiterhin durch felsge Ufer Gaia zu und nach den roten Hügeln, die Barabar man benennt. Es breitet aus sich nah dabei ein dornig Wüstenland, in alter Zeit Uruvelaya zubenannt, durchsetzt von sandgen Hügeln, und an seinem Rand wogt Himmel an mit Wipfeln meeresgrün ein Wald. Es stiehlt sich leis ein Wässerlein durchs Unterholz, von Lotusblumen bunt, in Blau und Weiß, mit flinken Fischen und mit Schildkröten bevölkert. Nahebei erhebt das Dorf Senani, die mit Gras belegten Dächer, eingenistet ganz in Palmen, friedevoll, mit einfachen Bewohnern, ländlich stillem Tagewerk. Dort lebte in der Waldeseinsamkeit Buddha der Herr und sann dem Leide nach der Menschheit des Geschickes wegen, was uns Bücher sagen, was das Leben lehrt in Feld und Buschwerk, den Geheimnissen der stillen Welt, wo alle kommen her, und den Geheimnissen der dunklen Welt, wohin wir alle gehen, dem Leben, das dazwischen liegt, so wie am Himmel sich der Regenbogen sich von einer Wolk zur nächsten spannt und doch als Mauerwerk nur Dünste hat, als Pfeiler Wasserdampf und in das Nichts zerrinnt, so schön war er in Farb von Saphir, Granat, Kyrosopras, so haust im Walde viele Monate der Herr, so tiefen Sinnens, dass er oft des Speisens Zeit vergaß und ungefüllt die Schale sah, wenn er emporfuhr aus Gedanken, die vom Abend durch die Nacht und durch den Morgen über Mittag hin er ausgedehnt. Dann aß er wohl aus Not die wilden Früchte, die hernieder von Zweigen ihm zu Häupten fielen, von den Affen abgeschüttelt oder von den bunten Sittichen gepflückt. Da verblich auch seine Schönheit, aufgerieben in dem Seelenkampf, verlor sein Körper Tag für Tag von jenen Zeichen mehr und mehr, die 32 an der Zahl ihn als dem Buddha eigneten. Kaum ähnlicher war jenes Blatt, das trocken und verwelkt vor seine Füße von den Zweigen sank, dem sanften Grün des Frühlings, als er sich, wie einst er war, im ganzen Land umher die Blume aller edlen Fürstlichkeit. Und einst zu dieser Zeit sank tief erschöpft der Prinz zur Erd in Ohnmacht hin wie tot, wie ein Erschlagener, der nicht Atem mehr noch Blutes Regung in sich hat, so schwach war er und so bewegungslos. Da kam des Weges her ein junger Schäferknab, der sah sie Tata liegen dort mit festgeschlossenen Lidern, auf den Lippen lag die Spur von namenloser Pein, aufs Haupt brannt ihm des Mittags glühende Sonne, da brach Zweige von dem wilden Jambulbaum der Knab und flocht zu einer Laube dicht sie, zu beschatten ihm das heil'ge Gesicht. Auch goss er Tropfen warmer Milch ihm auf die Lippen, die er presste aus dem Euter seiner Ziege. denn da er aus niedrer Kaste stammte, wollt er nicht beflecken durch Berührung einen Mann, der ihm so heilig, so erhaben schien. Doch es erzählen die Legenden uns, dass jene Zweige, also eingesteckt, empor mit raschem Leben schossen, reich an Laub und Blüten und bestreuet dicht mit glühenden Früchten, wie ein Prachtgezelt ward so die Laube, das am Tag der Jagd für einen Königmann errichtet hat. Von Seide und mit Silberpfosten schön geschmückt und goldenen Knöpfen. Und der Knab hielt ihn für einen Gott und betete ihn an. Und neuen Atem schöpft der Herr, stand auf und bat zu trinken von dem Krug des Schäfers, doch der Bursche sprach: »O nein, mein hoher Herr, ich kann ihn geben nicht. Du siehst, ich bin ein Sudra, es befleckt dich die Berührung meinesgleichen schon.« Der Allverehrte sprach: »In Mitleid und Bedürftigkeit sind alle Brüder wir, und keine Kaste gibt's im Blute, das bei allen von derselben Farbe fließt. In Tränen keinen Kastenunterschied, die salzig rinnen bei uns allen. Noch kommt mit dem Tilka-Punkte auf der Stirn ein Mensch zur Welt, noch mit der heil'gen Schnur um seinen Hals. Wer Gutes tut, der ist zweimal geboren. Wer das Böse tut, bleibt immer niedrig. Gib zu trinken mir, mein Bruder, wenn ich komme an mein Ziel, wird dir's zum Heil.« Da war des Knaben Herz erfreut und willig reicht er ihm den Trank. Ein andermal kam jenes Wegs vorbei ein Tänzerinnenschwarm im Flitterputz. Aus Indras Tempel in der Stadt, gefolgt von ihren Musikanten, einer schlug die Trommel, die mit Pfauenfedern rings besetzt war, einer blies das Bansuri, ein dritter knipst auf seiner Sitar mit drei Saiten. Leichten Fußes trippelten dahin die Mädchen auf dem blumigen Pfad zu irgendeinem frohen Feste, und an ihren kleinen braunen Füßchen klang gar lieblich sanft der Silberglöckchen Ton. An Handgelenk und Armen klapperten zur Antwort hell die Spangen. Und indes der Sitarspieler klimperte auf den metallenen Saiten, sang die Tänzerin, die ihm zur Seite lustig wanderte: »Schön ist das Tanzen, wenn die Sitar tönt. Lass sie uns klingen, nicht tief noch hoch, und tanzend fangen alle Herzen wir. Zu straffe Seite springt, der Klang verweht, zu lose Seit ist stumm, der Klang vergeht. Lass sie uns klingen, nicht tief noch hoch.« So sang die Tänzerin zum Seitenspiel, und wie ein eitler bunter Schmetterling von Platz zu Platz entlang den Waldespfad hinflatternd, ließ sie sich nicht träumen, dass ihr leichter Gang fänd einen Widerhall in jenes heil'gen Mannes Ohr, der so weit abgewandt dort unterm Feigenbaum am Rand des Weges saß. Doch Buddha hob sein leuchtend Auge, als das Lustgefolg vorüberkam, und sprach: »So kann der Tor den Weisen oft belehren. Wohl, vielleicht spann ich des Lebens Saiten allzu straff und will entlocken doch aus ihnen die Musik des Heils, die uns Erlösung bringt. Zu trüb sind meine Augen jetzt zu sehen die Wahrheit, meine Kraft ist nun erschöpft, da ihrer ich bedarf am meisten. Mir jetzt täte Not die Hilfe, die die Welt im Ganzen haben sollt. Ich sterbe sonst, das Leben doch der Menschen Hoffnung war.« Nun wohnt an jenem Strom auf seinem Gut ein frommer Reicher, vieles Herdenvieh gehörte ihm. Er war ein milder Herr, der Freund der Armen, und von seinem Haus Senani, gab den Namen sich das Dorf. Beliebt und friedlich lebt er still dahin mit seinem Weib Sujata. Sie war schön von allen dunkeläugen Weibern in der Ebene, liebenswürdig, einfach, treu, voll Güte, edlen Ansehens, heitern Blicks. Für alle hatte sie ein freundlich Wort, die Perle holder Weiblichkeit. So war manch stilles Jahr beglückter Häuslichkeit an ihres Gatten Seite sie daheim. Doch ihre eheliche Liebe war mit keinem Knaben noch gesegnet. Drum zu Lakshmi flehte sie mit Beten viel. Und manche Nacht umging sie neunmal neun der Male in des Vollmonds hellem Schein den großen Lingam, brachte Gaben dar von Reis und Kränze von Jasmin und Öl vom Sandelbaum und betete dabei um einen Knaben. Auch gelobte sie dem Waldesgott, wenn solches sich erfüllt, ein Speiseopfer reich und köstlich ihm zu setzen unter seinen heil'gen Baum in goldner Schale, die sich schicke wohl, dass sie berühre sel'ger Götter Mund. Und also war's geschehen. Geboren war ein schöner Knabe, jetzt 3 Monde alt, der an Sujatas Busen lag, indes sie dankerfüllten Fußes zum Altar des Waldgotts schritt. Sie hielt mit einer Hand ihr rotes Sari fest, das Kind damit umhüllend, ihr Juwel und ihren Stolz. Die andere Hand hob zierlich sie empor zu ihrem Haupt, wo sie die Schale trug und einen Teller mit dem leckern Mahl, das sie dem Gott bestimmt. Vorausgesandt hat ihre Sklavin Ratha sie, den Grund zu säubern und die Scharlachfäden um den Baum zu knüpfen. Die kam jetzt zurück voll Eifer rufen: »Teure Herrin, seht! Dort sitzt der Waldgott selbst auf seinem Platz, ganz sichtbarlich, die Hände auf dem Schoß gefaltet. Seht, wie lichte Strahlen ihm das Haupt umleuchten, wie erhaben mild er aussieht und wie himmlisch ist sein Blick. Ein großes Glück ist's, Götter so zu sehen.« So ihn für göttlich haltend, näherte Sujata zitternd sich und neigte tief ihr holdes Antlitz, küßt die Erd und sprach: »Geru, das heil'ge Wesen, dieses Hains Bewohner, der des guten Geber ist, der Gnad erwies mir seiner Dienerin und jetzt mir seinen Anblick offenbart, zu nehmen dies bescheidene Geschenk, schneeweißer Speise, frisch gemacht und Milch so weiß wie neu geschnitztes Elfenbein.« Mit diesen Worten tat sie Speis und Milch in goldene Schale, tropfte Buddha aus kristallner Flasche Rosenöl auf die Hände, aus feinsten Blättern ausgepresst. Und er, kein Wort erwidernd, aß, indes die frohe Mutter harrte, ehrfurchtsvoll beiseite tretend. Doch so wunderbar war jenes Mahles Kraft, das unserem Herrn aufs Neue Stärk und Leben wiederkehrt, als wär es nur ein Traum, dass er gewacht so manche Nacht, gefastet manchen Tag, als teilte mit dem Körper auch der Geist die leckere Kost und regt aufs Neue schon die Schwingen, wie ein Vogel, der vom Flug durch endlos Sandgewüst ermattet, wenn er plötzlich einen Strom erblickt, erfreut sich Hals und Federn radet rein von Staub. Noch mehr verehrt ihn nun Sujata, als sie sah, wie schöner ward der Herr und wie sein Angesicht erglänzte, und sie frug bescheiden: »Bist du wirklich auch der Gott? Fand Gnade meine Gabe?« Buddha sprach: »Was ist's, das du mir brachtest?« »Heiliger«, erwiderte Sujata, »Milch entnahm von 100 unserer Kühe ich, die frisch gekalbt und fütterte mit dieser Milch dann 50 weiße Kühe, weiter 25, dann mit deren Milch, dann 12, mit der von jenen 25 und zuletzt mit der 12 Kühe Milch die 6 vorzüglichsten und schönsten unseres Viehs. Was diese gaben, kocht ich sorglich durch mit Sandelholz und edlen Spezereien in Silberkrügen, fügte Reis hinzu, geerntet von erlesenem Samen, der in neu gepflügtes Ackerland gesät, wie eine Perle war ein jedes Korn. Das tat ich treuen Herzens, da ich einst dir unter deinem Baum gelobte, wenn mein Kind ein Knabe würde, Gaben dir aus Freude darzubringen, und jetzt hab ich meinen Sohn, und all mein Leben ist nun Glück und Seligkeit. Sanft zog dahin weg von Sujatas Kind unser Herr das rote Faltentuch und legt auf des kleinen Haupt die Hände, die der Welt Erlösung bringen, segnet ihn und sprach: Lang wäre deine Seligkeit, leicht sei zu tragen ihm des Lebens Last. Du hast geholfen mir, der ich kein Gott, jedoch dein Bruder. Vormals war ich Prinz, jetzt bin ein Wandrer ich und suche Tag und Nacht 6 harte Jahre schon das Licht, das irgendwo erstrahlt, die Dunkelheit für alle Menschen zu erleuchten, wenn sie es nur kennten. Und ich werde auch das Licht noch finden, ja, schon dämmert es glorreich erlösend, als die Kraft verließ den schwachen Leib, den wieder neu belebt, o schöne Schwester, deine reine Kost, die mannigfaches Leben erst durchlief, um Leben zu erquicken. Also geht das Leben selbst durch mancherlei Geburt zu glücklicheren Höhen, zur Läuterung von allen Sünden. Doch in Wahrheit, sprich, findst du zu leben nur schon Glück genug? Kann Lieb und Leben schon genügen dir? Erwidert ihm das Weib: Erhabener, mein Herz ist klein, und einen Lilienkelch füllt schon ein kleiner Regen, welcher kaum die Felder feuchtet. Mir ist es genug zu fühlen, dass des Lebens Sonne scheint, in meines Gatten liebevollem Blick, in meines Kindes Lächeln, und mir so das Haus in ewigen Liebessommer prangt, froh gehen dahin die Tage mir, erfüllt mit Haushaltssorgen schon vom Morgen an, wenn sich die Sonne hebt und ich mich auch ermuntre, zu den Göttern bete, Korn vom Vorrat gebe, meinen Tulsi-Busch besorge und an meine Pflichten dann die Dienerinnen gehen heiße. Bis zum Abend, wo mein Herr in meinen Schoß sein Haupt wohl legt und ich in Schlummer ihn mit sanftem Liede singe und ihm Luft zuwehe mit dem Fächer, so auch dann am stillen Abend zu des Mahles Zeit, wenn ihm zur Seit ich stehe und ihm vor die Speisen lege, dann zur Schlafenszeit, nach dem Besuch des Tempels, dem Gespräch mit Freundinnen, entzündend droben auch die Sterne ihrer Silberlampen Schein. Wie sollt ich glücklich sein nicht, da ich so gesegnet bin und ihm den Knaben nun gebracht, des zarte Hand nach Svarga ihm die Seele leiten soll, wenn solches Not. Denn heilge Bücher lehren, wenn ein Mann die Wanderer zu beschatten Bäume pflanzt, zu Nutz der Menschen eine Quelle gräbt und einen Sohn bekommt, dem wird es gut nach seinem Tod. Und was die Schrift uns lehrt, nehm ich in Demut an, denn weiser bin ich nicht als jene Großen alter Zeit, die mit der Götterwelt sprachen und wohl die Zaubersprüch und Hymnen kannten und der Tugend und des Friedens Wege all. Auch denk ich, Gutes stets aus Gutem kommt, aus Bösem Böses, sicher, überall, in jedem Raum und jeder Zeit. Ich seh aus heilungskräft'ger Wurzel süße Frucht doch sprießen, aber bittre Dinge aus dem gift'gen Stamme. Ja, ich sehe auch, wie Groll den Hass erzeugt, doch güt'ger Sinn uns Freund erwirbt und schon im Leben uns Geduld zum Frieden führt. Und wenn einmal zu sterben uns bestimmt ist, soll da nicht das einst auch glücklich sein, so wie das jetzt? Doch eher noch viel glücklicher, so schießt aus einem Reiskorn eine Feder grün empor, mit 50 Perlen schön geschmückt, und die Champaka-Sterne, weiß und gold, sie sind im Frühling noch verborgen in den kleinen Knospen, kahl und grau. Ach Herr, wohl weiß ich, dass es Leiden geben kann, die zu ertragen selbst die Geduld mit ihrem Antlitz niederwirft in den Staub. Wenn dies mein Kind vor mir verging, ich glaub, es würde brechen mir das Herz. Ja, fast hoff ich, dass dann das Herz mir bräch und ich im Tod ihn halten könnte noch und auf den Gatten warten, dort in jener Welt, wo es auch sei, wo treue Weiber hingelangen und pflichteifrig harrend, bis auch seine Stunde komme. Wird Todesruf Senani selbst ereilen, ich selbst den Stapel errichten wollt entsprechend meiner Pflicht und des liebsten Kopf betten auf meinen Schoß, wie die Gewohnheit es uns war, und jubeln, wenn die Fackel dann die schnelle Flamm entzündet und der Rauch empor erstickend wirbelt. Denn es steht geschrieben, wenn so stirbt ein Hindu-Weib, wird ihre Liebe ihres Gatten Geist verleihen für jedes Haar auf ihrem Haupt 10.000 Jahr in Swarga. Darum bin ich unbesorgt, o heilger Mann, mir ist das Leben heiter, doch vergess ich nicht der anderen Leben, leidenvoll und arm, unselig und bedauernswert. Für sie verleihen das Mitleid uns die Götter. Doch was mich betrifft, so such ich demutsvoll zu tun das Gute, wie's mein Geist erkannt. Gehorsam dem Gesetz zu sein, gewiss, was kommen muss und soll, das kommt auch wohl. Da sprach der Herr: Du lehrst die Lehrer selbst, und weiser ist dein einfach gläubig Herz als Weisheit selbst. Sei zufrieden, nicht zu wissen, denn so weißt du wohl den Weg des Rechtes und der Pflicht. So blühe fort, du holde Blume, wachs und blüh dein Stamm in friedevollem Schatten. Denn das Licht vom Mittagssonnenstrahl der Wahrheit ist für zarte Blütenblätter nicht gemacht, die unter andern Sonnen erst sich breit entfalten sollen und in späterer Gestaltung wiederum geboren das begrenzte Haupt erheben Himmel an. Du, die mich erst verehrte, jetzt verehr ich dich, du reines Herz, an Weisheit voll, doch unbewusst, so wie die Taube fliegt, von Liebe nur geleitet heimatwärts. In dir erkenn ich klar, warum es noch für Menschen Hoffnung gibt und wo das Rad des Lebens man nach Wunsch erfassen kann. Mit dir sei Fried und Trost für alle Zeit. Wie du vollendest, so geling es mir. Von dem du glaubtest, dass ein Gott er sei, er bittet dich, dass du ihm dieses wünschst. Mög es dir wohl gelingen, sagte sie, mit ernstem Blick sich neigend auf ihr Kind. Das streckte seine zarten Hände aus nach dem Buddha. Wohl erkannte es ihn wissend, wie es der Kinderart nur kann, weit mehr noch als erwachsenen Geist errät und verehrte ihn. Doch er stand nun auf, erstarkt mit neuer Kraft, wandte seinen Schritt gleich fort zu einem Ort, wo eine große Pappelfeig wuchs, der Bodibaum. Der sollt hinfürder nimmermehr vergehen, erhalten stets, verehrt von aller Welt. Denn unter seinem Laubdach sollte sich dem Buddha die Erleuchtung nahen, so wollt es das Geschick, das jetzt der Herr erkannt. Drum ging er stetig mit gemessenem Schritt und hoheitsvoll zum heil'gen Weisheitsbaum. Nun, Welten, freuet euch, es wandelte zum Baum des Heiles hinwärts unser Herr. Als er in seinen breiten Schatten trat, der wie von Säulen eingeschlossen war von Ästen, die zum Boden sich gesenkt und Wurzel dort gefasst, und überdacht mit glitzernd lichten grünen Wölbungen, da merkt es wohl die Erd und betete ihn an, indem sie Graseswogen und der Blumenfülle plötzlich sprießen ließ. Des Waldes Zweige neigten sich herab, ihn zu beschatten. Von dem Flusse her ein kühles Lüftchen säuselte, erfüllt mit Lotusdüften, die ihm zugehaucht die Wassergötter. Und das Waldgetier sah wundernd ihn mit großen Augen an, Wildschwein und Reh und Panther, fromm gesinnt an diesem Abend, starrten aus Gebüsch und Höhlen ihm ins güt'ge Angesicht. Die bunte, gift'ge Schlange ringelte aus ihrer kalten Kluft sich her und ließ die Haube tanzen zu des Herrn Ehr. Und lichte Falter flatterten umher, die Schwingen regend azurgrün und gold, ihm Luft zu fächeln. Selbst die stolze Weih ließ ihre Beute kreischend fahren, und es jagte das gestreifte Palmeichhorn von Stamm zu Stamm dahin, um ihn zu sehen. Der Webervogel zirpt aus seinem Nest, das schaukelnd hing am Baume, scheu dahin Eidechsen huschten, und der Kohl sang sein Jubellied. Die Tauben scharten sich, selbst das Gewürm erkannte froh das Heil, und Stimmen aus der Erd und aus der Luft vereinten sich zu einem Lobgesang, der also tönte für die Ohren, die zu hören ihn verstanden. Herr und Freund, Heiland, Allliebender, du hast besiegt Zorn, Stolz und Lust, den Zweifel und die Furcht. Du gabst für all und jeden selbst dich hin. Geh nun zum Baum, und die betrübte Welt wird segnen dich, der du der Buddha bist, der ihren Leiden Lindrung bringen soll. Geh hin, wir ehren jubelnd dich, für uns bestehe jetzo deinen letzten Kampf, erhabener König und Eroberer. Genaht ist deine Stunde, heute ist die Nacht, auf die Jahrtausende geharrt. Dann sank die Nacht hernieder, gerade als der Meister unter jenes Baumes Dach sich setzte. Doch der Fürst der Finsternis, der Dämon Mara, wusste wohl, dass dies der Buddha war, dem das Geschick bestimmt, die Menschheit zu erlösen, und dass jetzt die Stunde sei, wo er die Wahrheit sich erringen sollt, erlösend alle Welt. Da bot der Böse seine Scharen auf, aus jedem tiefsten Abgrund sammelten sich da die Feinde, die im Kampfe sind mit Licht und Weisheit. Trishna, Raga und Arati, und mit ihnen kam das Heer der Leidenschaften, Schrecken, törichten Gedanken, Lüste, grausen Dunkels Brut, sie alle Buddha hassend und bemüht, den Sinn ihm zu erschüttern. Niemand doch vermag zu sagen, auch der Klügste nicht, wie jene Feinde aus dem Höllenschlund die Nacht durchkämpften, der Erkenntnis Licht von Buddha fernzuhalten. Mit dem Dräuen des Sturms bald herangeblasen von Dämonenheeren, so daß aller Wind sich dicht zusammenballte zu Gewölk, mit Donner und mit blendend grellem Blitz des zackigen Speeres purpurn grimmig aus zerspaltenen Himmeln fuhren, bald mit List und schönen Worten säuselnd milder Luft, mit Schattenbildern sinnberückend schön und zauberhaft, mit Wollust atmendem Gesang und Liebesflüstern oder auch mit königlicher Herrschaft lockenden Versprechungen, mit spöttschem Zweifel bald, der alle Wahrheit stempeln will zum Wahn. Allein ob sichtbarlich und außer ihm all diese schleichend nahten oder ob mit den Lügengeistern in der eigenen Brust Buddha den Kampf bestand, das lasse ich euch zu deuten. Ich berichte nur, was uns berichtet haben Schriften alter Zeit. Die 10 Todsünden kamen, mächtigste in Maras Tross, die Engel böser Tat. Zuerst die Selbstsucht, Atavada, kam, die wie in einem Spiegel in der Welt stets nur beglückt ihr eigen Antlitz sieht, und wenn sie Ich ruft, will, dass alle Welt ihr Ich im Widerhall entgegnen soll. Mag alles untergehen, wenn sie nur bleibt. Bist Buddha du, so sprach sie, lass in Nacht doch andere tappen, ist es nicht genug, dass du bist in alle Ewigkeit? Steh auf und greife nach der Seligkeit der Götter, die sich ändern nicht und nicht sich sorgend mühen. Doch Buddha sprach, was wahr an deinem Wort ist niedrig auch, was falsch verrucht. Geh, äffe solche, die sich selber lieben. Doch nun nahte sich der blasse Zweifel, er, der stets verneint die Spötterei, und zischte in das Ohr des Meisters, alle Dinge sind nur Schein, und zu erkennen ihre Richtigkeit ist selber nichtig. Nur dem Schatten jagst du nach, des eigenen Ich, steh auf und zieh von hinnen. Keinen bessern Weg gibt's als geduld'gen Spott und keine Hilfe für die Menschenwelt und keine Möglichkeit, Einhalt zu tun des Lebens Wirbelrad. Der Herr erwiderte, du hast nicht Teil an mir, du falsche Bisikitscha. Von des Menschen Feinden du die listigste. Da kam zu dritt die grause Zauberin Silabhat Paramasa, welche Macht des Aberglaubens dunklem Wahn verleiht, schön aufgeputzt in manchen Ländern als demüt'ger Glaube und umgaukelnd stets mit frömmelnden Gebräuchen und Gebet der toren Seelen. Auch behauptet sie, die Schlüssel zu bewahren, welche zu die Höllen schließen und die Himmel auf. Willst du es wagen, sagte sie, vom Thron zu stoßen unsere Götter, eingesetzt durch unsere heil'gen Schriften? Willst du leer die Tempel machen, stürzend das Gesetz, das Priester nährt und Königreiche stützt? Doch Buddha sprach, was ich nach deinem Wunsch erhalten soll, ist Form nur, die vergeht. Doch frei bestehen bleibt der Wahrheit Licht. Zurück in deine Nacht mit dir. Zunächst kam näher, jetzt in stolzer Sicherheit, ein mutiger Versucher, Karma selbst, der Leidenschaften Herr, der Macht besitzt selbst über Götter, allen Liebeswahns Beherrscher, König in dem Reich der Lust. Mit Lächeln naht er sich dem Bodhi-Baum, den goldenen Bogen haltend, der begrenzt mit roten Blumen, auch die Pfeile der Begehrlichkeit mit fünffach züngelnden, ganz feinen Flämmchen an der Spitze, die noch schärfer das vom Pfeil getroffene Herz verwunden, als die Giftgespitz es tut. Und mit ihm kamen zu dem stillen Ort in Scharen lichte Schatten, himmlisch schön von Aug und Lippen, sangen liebliche Gesänge zu der Liebe preis, dazu unsichtbar tönte süßes Saitenspiel. Es war so zauberisch, daß selbst die Nacht zuweilen schien auf ihrer Bahn, um sie zu hören, Mond und Sterne lauschend auch ihr Kreisen hemmten, während diese von verlornen Freuden in des Buddhas Ohr Lobhymnen sangen, wie ein Sterblicher nichts Köstlicheres fänd in allen drei Welten als duftend, hingegeben, lieb erfüllt der Schönheit Busen, rosig blühend mit Rubinen glühender Liebe, und wie er nichts Erhabeneres berühren könnt als jene süße Harmonie der Form, die in des Reizes Linien erscheint, die unaussprechlich und doch sprechend ist von Herz zu Herzen, eingestanden durch des Blutes Wallen, angebetet von dem Willen, der sie zu erfassen stürmt, da er wohl weiß, dass dies das Beste ist, dies der wahrhaftige Himmel, wo der Mensch Herr ist und Schöpfer und den Göttern gleich, dies eine Quelle stets erneuter Lust und tausend Leiden wert. Wer fühlte je wohl Kummer, wenn ihn weiche Arme fest umschlangen und ihm alles Leben schmolz in sel'gem Ach, und eine ganze Welt von Liebe lag in einem heißen Kuss? So sangen sie, mit weicher Hände Wink ihn lockend, Liebe glüht in ihrem Blick, in ihrem Lächeln, und mit üppgem Tanz sah die geschmeidigen Glieder er sie bald entschleiern, bald verhüllen, Knospen gleich, die ihre grüne Hülle sprengten und in eigener Farbe prangen, doch noch nicht ihr Innerstes enthüllen. Nimmer sahen entzückte Augen solche Anmut je ohngleichen, wie in mitternächtgem Tanz sie Schar für Schar dem Baume schwebten zu, stets eine schöner als die vorige war. Sie flüsterten: Sitata, ich bin dein, an meinen Lippen labe dich und sieh, ob süß ein Kuss von blühender Jugend ist. Als nichts bewegte unsers Meisters Sinn, schwang Kama seinen Zauberbogen. Sieh, da teilte sich der Tänzerinnen Schar, und aus der Bänge trat ein Schatten vor, die schönst und lieblichste im ganzen Kreis, in allem gleichen schön Yasodhara. Aus ihren dunklen Augen leuchtete ein zärtlich Sehnen, Tränen standen drin. Verlangend breitete nach ihm sie aus die Arme. Wie Musik erklang's, als ihm beim Namen drauf der schöne Schatten rief und klagend seufzte: »O mein Prinz, nach dir vergeh ich fast vor Sehnsucht. Welches Glück hast du gefunden, wohl vergleichbar dem, dass wir im Lustpalast am hellen Strom Rohini kannten, wo ich all die Zeit, manch traurig Jahr betrübt um dich geweint? Kehr wieder mir, Sitata, komm, ach, nur die Lippen wieder mir berühre, nur ein einzig Mal lass mich an deine Brust, dann endet dieser nutzlos bange Traum. Schau her, bin ich's nicht, die du liebtest einst?« Doch Buddha sprach: »Du Schatten, schön und falsch, um jener holden Willen, deren Form du dir geliehen, ist all mein Tun umsonst. Dir fluch ich nicht, weil teuer die Gestalt mir ist, in der du mir erscheinest. Doch so wie du bist, ist aller Irdsche Schein. Verschwinde wieder in dein Nichts.« Darauf durchklang den Hain ein greller Schrei und all die liebliche Gesellschaft jäh zerstob in kleiner Flämmchen irrem Flackertanz und schleppend hingezogenem Nebelstreif. Der Himmel verdunkelte sich, und während tosend wilder Sturm anhob, erschienen grimmigere Sünden, von den zehn die mächtigsten. Patika kam, des Hasses Göttin, Schlangen dienten ihr als Gürtel, sogen aus der schlaffen Brust die giftge Milch und mischten wütend ihr Gezisch mit ihrer Herrin Flüchen. Doch nur wenig richtete damit sie aus bei jenem heil'gen Mann, vor dessen Blick so ruhevoll ihr bittrer Mund verstummt und ihre schwarzen Schlangen das Gebiss zu bergen strebten. Doch es folgt alsbald ihr Ruparaga nach, die Sinnenlust, die Sünde, die aus Gier nach Leben stets vergisst zu leben, und die Ehrbegier, die stolzere Schwester folgte ihr zunächst, Aruparaga, deren Zauber selbst den Weisen oft betört, Erzeugerin von wilden Taten, Mühn und Schlachtenlärm. Voll Hochmut aufgeblasen Mano kam, des Stolzes Teufel schmeichlerisch gesellt sich ihm Utacha, Selbstgerechtigkeit, dann auch mit ekler Schar von widrigen formlosen Wesen kriechend, krötengleich, wie Fledermäuse flatternd, kam die Furcht des Irrtums Herrscherin, Unwissenheit, die ekle Hex Avidya, deren nahen die Mitternacht noch dunkler scheinen ließ, indes der Berge Wurzeln schütterten und wild die Winde heulten, aus dem Schoß geborstner Wolken Regenströme sich ergossen, untermischt von Blitzen, von dem Himmel sanken Sterne nieder, und die feste Erde zitterte, als ob mit Flammen man die offenen Wunden ihr versenkte. Die zerrissene schwarze Luft war voll von Flügelsausen, Kreischen, Schreien, von Teufelslarven, Spuk, gewaltiger, furchtbarer Höllenfürsten Angesicht, die ihre Legionen hergeführt aus tausend Höllen, um den Meister zu versuchen. Doch es achtet ihrer nicht, der Herr, und saß in ruhiger Heiterkeit, umschirmt von makelloser Tugendwall, wie's eine Festung ist durch Zinn und Tor. Der heil'ge Baum auch selbst, der Bodhibaum, regt in dem Lärmen all sich nicht und still wie in der Mondnacht, wenn kein Zephyrwind verschüttend einen Tropfen Tau verspritzt, erglänzte jedes Blatt. All dies Geschrei tost außen nur rings um den Schatten hin, den seiner Wölbung Äste breiteten. Doch in der dritten Wache lag still die Erde, und in wilder Flucht stob jäh davon die grause Höllenbrut. Da, wie der Mond herabsank, wehte mild ein sanftes Lüftchen, und Samasambut erreichte unser Herr. In einem Licht, das menschliches Begreifen übersteigt, sah er all seiner Leben lange Reihe, in allen Welten, weit zurück und noch viel weiter, dann am allerweitesten, 550 Leben. Also blickt wohl einer, wenn auf Bergesgipfel er nach langem Steigen rastet, auf den Weg zurück, wie er an jähem Abgrund sich vorüberwindet und an schroffen Wild. Durch dichte Wälder, nur ein Fleckchen klein, durch Sümpfe, gleißend trügerisch in Grün, durch Höhlen, wo er atemlos sich müht, auf schwindelnd steilen Höhen, wo sein Fuß beinahe gestrauchelt wäre, jenseits schaut von sonnigen Wiesen er den Wassersturz, den Teich, die Grotte, bis weit hinten er die Ebene in der Ferne Dämmerschein erblickt, woher er kam, zu blauen Höhen hinanzuklimmen. Also schaut im Geist auch Buddha rückwärts seiner Lebensspur in langer Kette aus Regionen, wo der Atem selber niedrig ist, empor zu höheren Sphären, immer höher, bis dahin, wo die 10 großen Tugenden nur auf den rüst'gen Klimmer warten, um ihn himmelwärts zu führen. Ferner sah der Herr auch, wie ein neues Leben stets das erntet, was das alte einst gesät, und wo des alten Schritt gestockt, da setzt das neue wieder an, zieht den Gewinn und trägt auch den Verlust. Dann sah er, wie in jedem Leben alles Gute stets noch mehr des Guten zeugt, die üble Tat stets frisches Übel, wie der Tod nur bucht das Soll und Haben, seine Rechnung wird, sei's in Verdiensten, sei's im Gegenteil, nach sicherer Zählung, wo kein Pünktchen fehlt, zum Stempel unbezweifelbar gerecht, des neuen Lebens, das aus ihm erblüht, und dies enthält als unverlierbar Gut Tat und Gedanken der Vergangenheit, Kampf und Triumph, Erinnerung, Zeichen von vergangenem Leben. Als die Mitte der dritten Wache erreicht, errang der Herr Abhijna, tiefe Einsicht in die Welt, die über diese Sphäre weit hinaus zu ungenannten Sphären streifend eilt, von Weltsystem zu Weltsystem, wo sich bewegen Welten, Sonnen ohne Zahl in Strahlenharmonien, Schar für Schar, getrennt und doch verbunden, einheitlich und jede doch für sich, bis dahin, wo in einem Meer von Saphir schwimmend ruhen die Silberinseln, kein Gestade gibt's und unergründlich unvermindert regt die Woge rollend dort sich ohne Rast in stetem Widerspiel von Ebb und Flut. Da sah er jene Herrscher auch des Lichts, die ihre Welten schwebend halten fest ans unsichtbarem Band. Er sah, wie sie um mächtigere Erden kreisend sich gehorsam treten, wie auch diese dann noch höheren Leuchten dienen, Stern für Stern sein endlos Strahlenleben glänzend lebt, von Mittelpunkten fort zu kreisen stets sich kunstvoll hinbewegend, wie es dort kein Äußerstes und keine Grenze gibt. Dies alles schaut er, denn entsiegelt war sein Auge, von den Welten allen auch, die Kreis um Kreis sich schlangen, was sie von den Kalpas, Mahakalpas künden, von den Grenzen aller Zeit, die niemand sonst erfasst und wüsst er zu berechnen auch des Ganges Tropfen bis zum Meer vom Quell, die keine Sprache zählt, er sah, wodurch sie so sich mehren und vergehen, wodurch ein jedes in dem Himmelsheer erfüllt sein glänzend Leben, dunkelt und vergeht. Saqual für Saqual wandelte er so durch Höhen und Tiefen, fort riss ihn der Geist durch der Unendlichkeiten blaues Meer, und hinter all dem Wechsel ward ihm kund, jenseits der Sphären und des glühenden Antriebs in einem jedem Weltenrund, die feste Fügung schweigsam wirkend, ihr Will Finsternis in Licht verwandelt und zum Leben weckt die Toten, Leeres auch zur Fülle formt und was noch ohne Form mit Form umgibt, aus Gutem Besseres, aus Besserem Bestes schafft, in schweigendem Gebot, der zu bitten niemand hat, nichts zu verbieten, denn erhaben ist ob allen Göttern er, unwandelbar und unaussprechlich herrschend, eine Macht, die baut, in Trümmer schlägt und wiederbaut, das All regiert, wie's in der Tugend reich sich ziemt, dass Schönheit, Wahrheit, Nutzen ist. So erweisen sich als gut die Dinge all, welch höchster Macht dienen und schlecht, wenn sie widerstreben, Ja, der Wurm ist gut, wenn seiner Art erfolgt, der Habicht gut, der blutge Beute seinen Jungen bringt, der Tautropf und der Stern, sie runden sich und brüderlich gesellt vollbringen sie ihr glänzend Tagwerk. Und wenn der Mensch lebt, um zu sterben nur, so wird im Tod er recht zu leben erst beginnen. Wenn er vorwärts schreitet, tadellos die Bahn, mit ernstem Willen, nicht zu schaden, nein, zu helfen allen Dingen, groß und klein, die von des Lebens Last umfangen sind, dies in der dritten Nachtwach sah der Herr. Doch als die vierte Wache kam, da ward ihm klar des Leids Geheimnis, wie es das Gesetz durch Böses stört, wie Dunst und Nass des Goldschmieds Feuer dämpfen. Also ward das Duca Satya ihm geoffenbart, der edlen Wahrheitsregeln erster Spruch, wie stets das Leid des Lebens Schatten ist, sich regt, sobald das Leben nur sich regt, beiseite man es nimmer legen kann, legt man das Leben nicht zugleich beiseit, mit all den Wechselfällen von Geburt, von Wachsen und Verblühen, von Lieb und Hass, von Freud und Schmerz, von Handeln und von Sein. Und er erkannte, wie es nimmer dem gelingen kann, des Lebens traurige Last und frohen Kummer abzustreifen, dem die Einsicht mangelt, dass dies alles nur der Sünde Schlingen sind. Doch wer erkennt Avidyas, der Torheit, Täuschungen, macht wirkungslos die Schlingen und erliebt nicht mehr das Leben, sondern trachtet nur ihm zu entrinnen. Einem solchen sind geöffnet weit die Augen und er sieht, wie Täuschung folgt Sankara, des Strebens falsches Ziel und Beharren auf falscher Bahn. Bidnan, woraus Namarupa entwickelt sich, des äußeren Form, was körperlich und auch der Name. Diese gibt den Menschen preis der Sinnenwelt mit wehrlos offnem Sinn und hilflos spiegelt er, was ihm durchs Herz an Truggebilden geht. So wächst in ihm Vedana, Sinnenleben, trügerisch in Freuden, furchtbar in des Unglücks Zeit, in Leid und Lust doch stets die Mutter der Begehrlichkeit, der Trishna, jener Durst, der mehr und mehr alles Lebende zu trinken treibt von der falschen salzgen Flut, auf der sie treiben. Freuden, Ehrbegier, Preis, Ruhm und Reichtum oder Herrschaft auch, Eroberung, Liebe, Kleiderpracht, des Mahls verfeinte Üppigkeit, ein herrlicher Besitz, der Stolz auf alten Adelsstamm, die Lust des Tages und der heiße Drang zu leben mit den Sünden, die er bringt, süß einge andere bitter. Also löscht das Leben seinen Durst mit einem Trank, von dem der Durst sich doppelt. Doch es reißt der Weiß aus seinem Herzen diesen Durst, speist nicht die Sinne mehr mit falschem Schein. Er zieht zur Festigkeit den Geist, dass er nicht suchet mehr, noch strebt, noch Unrecht tut. So trägt er sanft die Übel, die ihm aus vergangenen Missetaten nachgefolgt, und hält im Zaum die Leidenschaften, dass sie Hungers sterben, bis die Summe dann am Lebensende das gesamte Werk der Seele, Karma, alles, was sie tat und dacht, jenes Selbst, das sie gewoben, am Lebenswebstuhl, wo als Einschlag dient der Zeit Unendlichkeit, die unsichtbar sich mit den Taten als der Kette kreuzt, der Rest von ihm, der dann ins All zerrinnt, sündlos und rein geworden. Dann bedarf er nicht des Körpers noch des Raumes mehr. Gewinnt er dennoch wiederum Gestalt, so füllt er sie mit solchem Inhalt aus, dass leicht und leichter alle neuen Mühen ihm werden, bis sie ganz verschwunden sind. und so beendet er den Weg, vom Trug der Erde befreit, frei von den Skandhas des Fleisches, durchbrach er die Bande kühn der Upadanas, ist gerettet nun vom Wirbelrad des Lebens, er erwacht gesund, so wie ein Mensch sich wohl entreißt leidvollen Träumen. Bis er größer dann als Könige, seliger als Götter wird, der trübe Wahn zu leben endet und des Lebens frei, das Leben selber ihm entgleitet in die namenlose Ruh, die Freude namenlos, das sel'ge Nirvana, jene sündenlose Rast, die Sonderregung, jenen Wechsel, der nicht mehr den Wechsel kennt. Sieh da, es sprang empor mit Buddhas Sieg das Morgenlicht. Sieh da, im Osten flammten auf zuerst des schönsten Tages Strahlen, drangen durch das fließend schwarze Schleppgewand der Nacht. Der Morgenstern hoch in des Himmels Blau erbleichte schon zu blassem Silber, als von rosigem Glanze leuchtend Streifen auf am grauen Morgenhimmel lohten. Fern die schattigen Hügel sahen die Sonne schon, eh noch die Welt sie merkte, und geschmückt mit Purpur waren die Gipfel, blüht um blüht empfand des Morgens warmen Atemzug und schloss die zarten Blumenaugen auf. Es schwebte über glitzernd Wiesengras der schnelle Schritt des holden Lichts dahin, verwandelte in heitern Edelstein die Tränen, die die Nacht geweint, mit Glanz die Erd erfüllend, stickte goldenen Saum um das entschwebende Gewölk des Sturms, vergoldete der Palmen Fächerkranz, die frohen Gruß ihm wogten, schoss hinein in Waldeslichtungen den goldenen Strahl, berührte mit dem Zauberstab den Strom, dass er rubinenfarb sich kräuselnd wand, fand zu der Antilope mildem Aug im Unterholz den Weg und rief ihr zu, »Der Tag ist da«, berührte auch im Nest manch Köpfchen, das sich unterm Flügel barg, leis flüsternd, »Kinder, preist das Licht des Tags!« Drauf zwitscherten die Vögel all ihr Lied, der Kohl flötete, die Nachtigall, der Ajaxflöter pfiff den Morgensang, der Honigsauger zirpt und hüpfte froh davon, um, eh die Bienen ausgeflogen seien, den Honig zu erspähen. Es krächzten auch die grauen Krähen, es kreischten Papageien, des grünen Hammerschmiedes Meisterspecht vergnügtes Klopfen klang, des Beos Lied, der Tauben endlos Liebesgirren. Ja, so heilig wirkt an jenem Tag des Siegs des Morgens nahen, dass sich nah und fern auch auf der Menschenhäuser breitete ein nie gekannter Friede. Es verbarg den Dolch der Mörder, und die Beute ließ der Räuber liegen, und der Wechsler gab voll wichtge Münze. Aller bösen Herz ward milde, gütge Herzen milder noch. Sobald nur jenes gottgeliebten Tags Beginn mit Trost die Erd umleuchtete. Es schlossen Könige, die beim trotzgen Werk des Krieges waren, Waffenstillstand. Von dem Schmerzenslager sprang der Kranke auf mit frohem Lachen, selbst die Sterbenden umschwebt ein Lächeln, als erkennten sie, dass jener sel'ge Morgen war genaht aus Quellen, ferner als der fernste Ost. Auch übers Herz von schön Yasodhara, die trauervoll an Prinz Siddharthas Bett verlassen saß, kam plötzlich Glücksgefühl, als ob all ihre Lieb und all ihr Leid verwandelt werden sollt in sel'ge Lust. So froh war alle Welt, obgleich sie das warum nicht wusste, dass die Einsamkeit der Wüsten selbst verlorene Töne aus der Freude Lied durchstrichen, Stimmen von den körperlosen Brez und Buz, die schon vorahnten Buddhas Werk und Devas in der Luft verkündeten: Vollendet ist's, vollendet! Und die Priester standen in den Straßen mit erstauntem Volk und sahen die goldenen Glorien am Himmel ziehen und sprachen: Großes Wohl ist heut geschehen. Auch war in Ran und Dschungel jenen Tag bei allen Wesen Freundschaft. Furchtlos grast ein scheckig Reh, wo eine Tigerin die Jungen säugte. Zu dem Teiche, wo der Rehbock trank, kam auch der Gepard, sich den Durst zu löschen. Unterm Fels der Aas die braunen Hasen strichen unbesorgt, wo scharfes Horn die ruhend Feder putzt. Die Schlange sonnte ihre bunte Haut im warmen Strahl, und in der Scheide hielt die giftgen Zähne sie. Der Würger ließ vorbei den jungen Finken, träumend tief Eisvögel saßen da, smaragdengrün, indes die Fische drunten spielten. Selbst der Bienenfresser schnappte nicht, ob auch ganz nah die Schmetterling, purpurn, blau, gelb, in dichten Scharen flatterten rings um den Zweig, auf dem er saß. Der Geist des Herrn gewaltig ruht auf Mensch und Tier, dieweil er sinnend unterm Bodibaum noch saß, gekrönt mit Sieg, der für die ganze Welt gewonnen und umstrahlt von einem Licht, das leuchtender als selbst des Tages Licht. Und unterm Baume, strahlend, freudig, stark, stand er nun auf, hob seine Stimme laut, dass jede Zeit und Welt es hört und sprach: Manches Lebenshaus bewohnt ich, suchend immer ihn, des Werk der Sinne leiderfüllter Kerker sei. Schwer war mein rastlos Mühen, doch jetzt, Erbauer dieses Tabernakels, du, dich kenn ich, nimmer sollst du wieder bauen der Schmerzen Wand, noch richten auf des Truges Balkendach mit frischem Sparrenwerk. Zertrümmert ist dein Haus, der Fürst zerbrach, der Schein nur formte es. Heil, schreit ich fort, Befreiung ist mein Teil.